Herzlich willkommen
zu SIXON Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mein Name ist Dominik Enzler.
Und mein Name ist Stefan Wendt und wir haben eine Mission, den Mittelstand zu digitalisieren.
Das heißt, digitale Prozesse, mehr Umsatz und bessere Kundenbeziehungen für dein Unternehmen.
Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SIXON Boost Your Business, der CRM-Podcast. Ich bin Dominik Enzler und ich bin wie jedes Mal nicht alleine, sondern ich habe wieder Stefan Wendt dabei. Hallo Stefan, grüß dich. Wie geht's dir denn?
Hi Domi, grüß dich. Gut geht's mir, danke. Freue mich auf die heutige Folge. Sehr, sehr spannendes Thema. Aus Fehlern lernt man am besten. Also ja, holen uns doch gern mal ab, worüber wir heute sprechen.
Genau, du sprichst es an. Fehler sind ja nichts Schlechtes, sagt man immer. Daraus lernt man am meisten. Und deswegen sprechen wir heute auch über die häufigsten Fehler bei der CRM-Implementierung und wie man sie vermeidet. Denn wir wollen natürlich nicht, dass ihr die gleichen Fehler macht, die vielleicht schon andere gemacht haben. Haben natürlich da auch Erfahrung dabei und das wird unser Thema heute sein. Wie ich finde, sehr, sehr spannend. Und bevor wir aber ins Thema einsteigen, haben wir ja unsere obligatorische Frage, das CRM-Highlight der Woche. Was hast du denn bei uns mitgebracht heute, Stefan?
Ja, mein heutiges CRM-Highlight der Woche ist das neue Lead-Scoring-Feature in HubSpot oder der neue Lead-Scoring-Bereich, muss man ja richtigerweise sagen, ist eine ganz neue Beta, zu der man sich anmelden kann. Und Lead-Scoring hat ja eine lange Historie in HubSpot, im HubSpot-CRM. Man konnte historisch gesehen schon in einer Kontakteigenschaft oder in einer Unternehmenseigenschaft Scores hinterlegen, positive oder negative Kriterien, die dann praktisch den Score erhöhen. Und HubSpot hat zum KI-Zeitalter passend natürlich auch einen automatischen KI-basierten Score ins Leben gerufen. Jetzt darüber hinaus, weil das Thema Lead-Scoring so wichtig ist, sage ich mal, aktive oder warme Kontakte von kalten Kontakten zu unterscheiden, gibt es einen eigenen Lead-Scoring-Bereich. Und das finde ich besonders spannend, weil man kann zum einen statische Informationen oder auch weiche Informationen des Kontaktes, wie zum Beispiel Marketing-Events, bei denen der Kontakt teilgenommen hat, Webseitenaufrufe, Formulareinsendungen, E-Mail-Öffnungen, jetzt auch dort in diesem Lead-Scoring-Bereich hinterlegen. Und dann bekommt man immer eine aktuelle Liste, eine aktuelle Übersicht von spannenden Kontakten, die sich mit der Marke oder mit dem Bereich oder den E-Mails oder den Inhalten auseinandergesetzt haben, direkt in einem dafür dedizierten Bereich und kann von dort aus dann ins Prospecting gehen, anrufen, eine E-Mail schreiben oder andere Sachen durchführen. Und ich finde das super, dass da jetzt ein eigener Bereich fürs Thema Lead Scoring da ist, weil ich es tatsächlich als eine der wichtigsten Praktiken empfinde, wenn man Kontakte qualifizieren möchte. So viel zu meinem CRM-Highlight der Woche. Domi, was war dein Highlight der Woche?
Ja, ich muss sagen, ich habe mir auch den Lead-Scoring-Bereich schon angeschaut, weil du gerade angesprochen hast, und habe mir auch schon überlegt, ob ich ihn mir als Highlight mitnehmen soll. Bin jetzt aber froh, dass ich was anderes genommen habe, weil du jetzt schon darauf eingegangen bist. Und ich habe mir überlegt, beziehungsweise bin auf zum Schluss gekommen, dass das die Zahlungslinks beziehungsweise die Stripe-Anbindung in den Angeboten hatte ich jetzt auch aktiv damit zu tun diese Woche und fand, da ist eine super Weiterentwicklung passiert. Und zwar kann ich dort die Stripe-Integration auch in Angeboten anbinden. Das war ja auch schon so immer der Fall. Aber auch die kann einen Zahlungsplan hinterlegen und kann damit dann eben auch eine Hälfte als Anzahlung über den Stripe-Link gehen lassen. Die zweite Hälfte wird dann beispielsweise über eine Rechnung eingezogen oder beziehungsweise dann an den Kunden geschickt. Und das haben wir jetzt mal aktiv auch so gemacht und ich finde, es hat super funktioniert. Und deswegen war das jetzt für diese Woche mein Highlight. Bin aber auch beim Lead-Scoring-Bereich, den haben wir eben auch schon angeschaut, auch sehr, sehr spannend. Sollten sich unsere Zuhörer auf jeden Fall auch mal anschauen.
Cool. Also super Thema, auch das Thema Buchhaltung, Anbindung von Zahlung und Rechnungsstellung und auch was dahinter noch an Mahnwesen kommt, direkt ans CRM. Super gefragtes Thema, toller Schritt, den HubSpot da gemacht hat in die Richtung. Wird es sicherlich auch irgendwann mal noch eine separate Podcast-Folge zu geben, da bin ich mir sicher. Und ja, starten wir jetzt erstmal in unsere heutige Episode, in unser heutiges Thema, die häufigsten Fehler bei einer CRM-Implementierung und wie man sie vermeiden kann. Ich freue mich sehr auf die Folge, weil natürlich jetzt hier die Erfahrung aus 5 Jahren CRM-Projekten, 5+ Jahren CRM-Projekten in diese Folge fließen, möglichst so haltbar gemacht. Ich habe mir auch einiges an Notizen hier gemacht, kleinen Fahrplan überlegt, was ich so wirklich als die häufigsten Fehler auch herauserkoren habe. Du hast auch viel Erfahrung in der Arbeit mit einem CRM-System, mit der täglichen Arbeit eines CRM-Systems, Domi. Und ich denke, da werden heute ganz viele spannende Learnings dabei sein. Und ja, vielleicht magst du einmal starten mit der groben Gliederung, die wir uns überlegt haben.
Ja, genau. Wie du gesagt hast, du bringst sehr viel Erfahrung mit in der Implementierung. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf die Folge, kann bestimmt auch selbst viel mitnehmen. Ich habe Erfahrung erstens als User und jetzt eben auch schon über ein paar Monate hinweg in der Implementierung und bin da eben sehr gespannt. Wir hatten letzte Woche ja schon, beziehungsweise in der letzten Folge, wenn ihr sie letzte Woche gehört habt, ja das Thema Schritt für Schritt die Implementierung durchzugehen. Und ich denke, es macht auch da Sinn, an diesem Grundgerüst sich zu orientieren und da zu schauen, welche Fehler werden denn in welcher Phase oft begangen und sollen in der Zukunft eben nicht mehr begangen werden. Und daran werden wir uns orientieren. Das heißt, im ersten Schritt auch schon in der Vorbereitung, in der Analyse, welches Tool passt denn für mich, können natürlich Fehler gemacht werden. Dann in der gesamten Auswahlphase und Vorbereitungsphase. Natürlich in der Implementierungsphase, das ist ja so der Kernbereich dessen dann, was wir tun und wo wir natürlich auch wissen, wo Fehler passieren können. Und im Endeffekt sprechen wir dann noch darüber, was dann auch in der Nutzung, in der Nutzung der Mitarbeitenden des jeweiligen Unternehmens passieren kann und auch in der Weiterentwicklung des CRM-Systems dann schiefgehen kann, welche Fehler passieren können. Und ich würde sagen, wir fangen vorne an. Macht auf jeden Fall Sinn. Von dem her, was sind denn aus deiner Erfahrung raus schon die ersten Fehler, die passieren können, bevor ich mich überhaupt für ein System entscheide, also in der Vorbereitungs- und der Planungsphase?
Ja, guter Punkt, Domi. Die ersten Fehler können natürlich schon in der Vorbereitung bei der Auswahl des CRM-Systems gemacht werden. Und immer dann, wenn wir eine Entscheidung treffen, können natürlich auch Fehler gemacht werden. Ich denke, hier bei der Auswahl des CRM-Systems ist es wichtig zu schauen, ob man eine branchenspezifische Lösung haben will oder ob man mit einer Plattform wie zum Beispiel der Salesforce oder der Soho oder der HubSpot-Plattform, ob man damit auch arbeiten kann. Also ich habe es einige Male erlebt, dass Unternehmen aus einer ganz speziellen Branche, beispielsweise, wir hatten es auch vorhin wieder, die M&A, also Merger and Acquisition Branche, die haben sehr eigene Datenmodelle, sehr eigene Prozesse. Da geht es immer um das Matchen von Unternehmen, die zum Verkauf stehen und auf der anderen Seite Käufern und Investitionssummen und vielleicht auch Investitionsbanken, die noch mit einer Rolle spielen. Wenn man diese Prozesse ganz speziell umgesetzt haben möchte und alles auf sich zugeschnitten haben will, dann kann es sein, dass eine Implementierung innerhalb so einer CRM-Plattform wie HubSpot oder Salesforce dann zu kostspielig wird oder einfach zu groß und zu aufgeblasen ist. Und da kann es tatsächlich sein, dass eine Branchenlösung, ein CRM, ein Branchensystem, eine bessere Alternative ist, weil es diese Sachen eben schon vorentwickelt in dem System gibt und man nicht diesen ganzen Aufwand hat, das individuell zu entwickeln. Also wenn man aber auf der anderen Seite relativ dynamisch ist und sich auch anpassen kann oder auch das System so nutzen kann, wie es gedacht ist, dann kann das schon sehr, sehr viel Sinn machen, auch mit so einer modernen Plattform zu arbeiten, weil wir dann natürlich in HubSpot eine deutlich bessere Verzahnung von grundlegenden Prozessen aus Marketing, Vertrieb, Kundenservice, der Webseite, Schnittstellen haben. Da schneiden dann meistens diese branchenspezifischen Lösungen schlechter ab, weil sie vom Funktionsumfang wirklich sehr eingeschränkt sind auf die branchenspezifischen Cases, auch meistens keine so guten API-Anbindungen haben, keine guten Marketplaces für Drittanbindungen haben. Also sie enden dann auch sehr schnell in ihrem Funktionsumfang und das ist ein Fehler, den wir immer mal beobachtet haben, den wir auch im Auswahlprozess mit dem einen oder anderen Kunden dann im Laufe des Projekts festgestellt haben. Der Kunde hat einfach gemerkt, HubSpot ist nicht meine Plattform, das HubSpot CRM ist nicht meine Plattform, es ist mir einfach zu viel. Ich brauche eigentlich nur ganz ausgewählte Kleinigkeiten, die branchenspezifisch sind und die HubSpot halt nicht mitbringt. Und wenn ihr von Sixon das jetzt für mich noch in HubSpot programmiert und entwickelt, dann sprengt es die Budgets oder die finanziellen Möglichkeiten. Und ja, diesen Fehler hätte man natürlich dann vermeiden können und schon vorher auf eine kleinere, branchenspezifischere Lösung setzen können. Was aber auch wichtig ist, ein Fehler, den ich häufig beobachtet habe oder den ich auch im Gespräch mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern häufig kommuniziert bekommen habe, dass sie sehr, sehr froh waren, mit uns und mit der HubSpot CRM-Plattform gearbeitet zu haben, weil sie vorher beispielsweise sich selber ein CRM-System bauen wollten. Also eine komplette Eigenentwicklung, komplett auf sich zugeschnitten. Und das waren meistens schwarze Löcher. Das waren wirklich meistens schwarze Löcher, die einfach nur Geld gefressen haben, Zeit, Ressourcen, Energie gefressen haben. Und es macht schon definitiv Sinn, auf eine in gewisser Weise Art vorgefertigte, vorgebaute CRM-Plattform oder CRM-Software zu setzen, anstatt ein komplett eigenes CRM-System zu programmieren.
Ja, sehr, sehr guter Punkt und macht bei mir auch einiges gleich auf, wo ich auch ansetzen kann. Also auf der einen Seite, wie du sagst, sollte man sich schon dem bewusst sein, was man braucht für seine Branche oder aber auch für das gesamte Unternehmen. Und da finde ich einfach super wichtig. Oft kommen Unternehmen von dem Punkt, dass sie das CRM-System erstmal nur im Vertrieb nutzen, weil es einfach eine Kundendatenbank ist, wo Vertriebsmitarbeitende damit arbeiten und wo sie ihre Daten ablegen, Gespräche ablegen, Termine eintragen und so weiter. Und da kommen sie auf uns zu und möchten mit der HubSpot-Plattform arbeiten, weil sie davon gehört haben, weil vielleicht sogar auch noch Marketing mal gesagt hat, da gibt es ein paar coole Tools, die wollen wir auch nutzen. Und da fängt nämlich der Fehler, wie ich sagen würde, an, dass man nicht alle im Unternehmen mitnimmt. Denn die Plattform, beispielsweise jetzt HubSpot oder Salesforce, bieten ja nicht nur die Sales-Tools, sondern sind eine Komplettlösung für das Unternehmen und sollen im Endeffekt auch die Silos abstellen, die es davor gab und vereinheitlichen. Und jede Abteilung im Unternehmen hat ja seine eigenen Anforderungen, arbeitet anders bisher und möchte dann im Endprodukt der Plattform dann so arbeiten, damit die Prozesse effizient sind und alles digitalisiert ist, was sie digitalisiert haben möchten. Und von dem her ist es schon im Vorhinein wichtig, alle Abteilungen abzuholen und dann auch die Anforderungen der einzelnen Abteilungen mit reinzuholen, weil oft ist es so, es kommt der Marketingmanager oder auch der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin zu uns und kommen mit ihren Anforderungen und im Nachhinein werden dann noch ganz andere Anforderungen aufgemacht, die aber noch nicht bedacht worden sind, weil diese Plattformlösung noch gar nicht mitbedacht wurde. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Thema für Budget, für die Timeline, wie schnell soll das funktionieren. Und das ist schon mal der grundlegende Ansatz zu sagen, ganzheitlich denken fürs ganze Unternehmen. Oder wie siehst du das?
Ja, sehr guter Punkt. Klassischer Fall. Es wurde Pipedrive als System, CRM-System etabliert und einige Monate, nachdem Pipedrive dann endlich mal fertig war oder fertig eingerichtet war, also dieses Vertriebsteam jetzt auf Pipedrive gearbeitet hat, kam auf einmal Marketing um die Ecke und Pipedrive konnte nicht mehr liefern. Also Pipedrive hat keine Möglichkeit gegeben, E-Mail-Marketing aus dem System zu machen oder Lead-Scoring oder Marketing-Automation aus dem System zu machen. Und auf einmal wird aus einem eigentlich abgeschlossen gedachten CRM-Projekt ein komplett neuer Use-Case. Die Marketing-Abteilung schaltet sich mit ein. Man muss darüber nachdenken, jetzt kompliziert Drittsysteme anzubinden, für jede dieser einzelnen Funktionen eine Insel aufzumachen und diese Insel dann an Pipedrive anzudocken. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du angesprochen hast. Und da gibt es auf jeden Fall auch häufiger den Fall, dass ich davon höre, dass man diesen Fehler gemacht hat und am besten von Anfang an auf eine Plattform für kundenorientierte Prozesse hätte setzen sollen.
Ja, ich will sogar noch mal einmal kurz vorgreifen schon mal, weil ich den Schritt auch sehr wichtig finde für im Nachhinein, damit sich alle Abteilungen mitgenommen fühlen und damit sie dann im Endeffekt auch die Lösung so annehmen, damit man da gut arbeiten kann. Und das ist dann schon für später, wenn es dann darum geht, dass das System dann irgendwann etabliert ist, wichtig, von Anfang an dabei gewesen zu sein und seine Punkte mit reinzubringen. Werden wir später nochmal genauer darauf eingehen, aber auch schon da sieht man am Anfang schon mal denken, wie sich das ganze Projekt entwickeln kann und wie es dann auch erfolgreich wird.
Ja, gut, guter Punkt. Zusammenfassend lässt sich dazu sagen, CRM, also Kundenbeziehungsmanagement, besteht immer aus verschiedenen Abteilungen im Unternehmen. Das sind nun mal die großen Marketing, Vertrieb, Kundenservice und IT, und die sollte man von Anfang an mit ins Boot holen. Das ist definitiv ein Fakt. Ja, ich habe hier als zweites mir mal den Stichpunkt aufgeschrieben, den er so in der Vorbereitungsphase zu tun ist, nachdem man sich für ein CRM-System entschieden hat, wo man ja durchaus die ersten Fehler machen kann. Dann die Entscheidung des Partners oder beziehungsweise arbeitet man überhaupt mit einem Partner oder stemmt man vielleicht das CRM-Projekt, die CRM-Implementierung oder CRM-Migration alleine, in-house, mit dem In-house-Team. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo häufig Fehler gemacht werden, denn hier kommt es auf der einen Seite darauf an, ob man intern im Unternehmen überhaupt die Ressourcen und die Kompetenz hat, um eine CRM-Migration oder die neue Implementierung eines CRM-Systems zu schaffen und zu leisten, oder ob man sich dann lieber für einen Partner entscheidet, der ein Experte auf dem Gebiet ist und schon viele CRM-Implementierungen, viele CRM-Migrationen durchgeführt hat. Und ja, ich denke, das ist also eine wichtige Entscheidung, die es intern zu treffen gilt. Ja, Domi, was sagst du dazu?
Genau richtig. Also da muss man sich auch wieder einige Fragen stellen. Wie soll meine Plattform im Endeffekt aussehen, die ich nutze, die ich nutzen will? Auch Thema Datenmigration ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe schon ein System oder arbeite aktuell noch mit Excel-Tabellen und sehe dann die Datenmigration so als ein kleines Übel, was ich irgendwie machen muss. Wird es am liebsten. Ist kein schönes Thema, weil es gemacht werden muss, aber es ist jetzt nichts Schönes, was daraus entsteht. Und Datenhygiene ist aber im Endeffekt im neuen System das A und O. Das erleben wir immer wieder. Und viele tendieren dazu zu sagen, ja, die Daten, die bekomme ich schon irgendwie ins neue System rein. Und da würde ich aus der Erfahrung raus aber eher davon abraten, wenn man jetzt nicht jemanden hat, der für CRM-Systeme im Unternehmen da ist, der sich dem zuschreibt und sich mit den Daten wirklich super auskennt, weil damit hat man dann immer einen Rattenschwanz, sage ich jetzt mal, der sich dahinter zieht und man ist ewig lang damit beschäftigt, die Daten so hinzubekommen, muss dann vielleicht sogar im Nachhinein nochmal auf einen Partner zugehen oder auf einen Experten zugehen, weil es nicht funktioniert. Und dieses Thema würde ich auf jeden Fall immer mit einem Partner besprechen und da auch ehrlich sein zu mir selbst, ob es denn wirklich geschafft werden kann in-house oder ob ich mir nicht jemanden hole, der das im Daily Business tut und auch genau weiß, auf was es im Endeffekt ankommt. Also das ist für mich ein ganz großes Thema. Wie siehst du das oder was sind für dich noch Themen, die du noch mit reinnehmen würdest?
Es gibt auf jeden Fall auch einen sehr, sehr häufigen Fehler, dass man sagt, okay, wir kriegen das schon in-house hin und dann, sage ich mal, einen einzigen Projektverantwortlichen für das Gesamtprojekt definiert, der sich dann um alles kümmern muss. Das ist eigentlich immer zum Scheitern verurteilt, weil ein CRM-Projekt, CRM-Implementierung, kann man nicht als One-Man-Show komplett meistern. Das ist erstens schon allein von den Ressourcen, den Kapazitäten nicht möglich. Und zweitens auch aus unternehmerischer Sicht, wenn diese Person das Projekt nicht hinbekommt oder sich während des Projektes irgendwie dafür entscheidet, das Unternehmen zu verlassen, dann hat man eine angefangene Baustelle, ein Riesenthema und viel Zeit und Geld wahrscheinlich schon rein investiert. Auf einmal ist die Person weg und dann weiß niemand, was eigentlich gerade Sache ist. Und von daher ist das nie gut zu sagen, ja, wir machen das CRM-Projekt in-house und dann nur mit einer Person. Weil diese Person, die kann in den seltensten Fällen, da muss sie schon sehr, sehr erfahren, seniorig sein und sicherlich 20 Jahre Erfahrung im Bereich CRM auch schon mitbringen, damit sie sich sowohl um Prozessevaluierung als auch um Datenmigration, als auch Integration in die IT-Systemlandschaft, als auch um Implementierung und dann auch noch um den Change-Management-Prozess und Onboarding-Prozess in der Firma und der Organisation kümmern zu können. Da musst du schon ein richtiges Multitalent sein. Und von daher Partner bringen natürlich mehrere Gewerke in-house mit. Wir zum Beispiel haben unsere Firma ja auch so um CRM-Projekte herum organisiert, dass es für die Entwicklung ein eigenes Team gibt, für das Onboarding eigene Verantwortliche, für die Implementierung eigene Verantwortliche und auch für Prozessevaluierung und Workshops eigene Verantwortliche. Und das zeigt schon, wenn wir uns als Organisation so darauf fokussiert haben und das auch so drum herum aufgebaut haben, dass es ein sehr großer Fehler wäre, jetzt zu sagen, das kriegt eine Person alleine schon hin. Ich habe mich häufiger schon mit Personen unterhalten, die HubSpot im Unternehmen alleine einführen mussten, die dann die Verantwortung bekommen haben, so eine HubSpot-Plattform komplett auszurollen. Und die haben mir immer berichtet, das ist schiefgegangen. Also entweder die Verantwortlichen haben von sich aus gesagt, das mache ich nicht nochmal, das geht einfach nicht. Oder auch die Entscheiderinnen und Entscheider, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer haben gesagt, das Projekt ist gescheitert und auf der Hälfte liegen geblieben. Wir haben viel Zeit und Geld verloren, weil wir es halt nur eine Person gegeben haben und uns nicht genug Gedanken davor gemacht haben und deswegen ist es an die Wand gefahren. Der zweite Punkt, der vielleicht wichtig ist, auch nochmal aus der Perspektive Entscheidung intern oder Partner, ist, wenn man es intern macht und ein sehr gutes Team auch hat, also beispielsweise 4, 5 Leute, die auch das CRM-Projekt gemeinsam machen könnten. Es ist wichtig, dass ein CRM-Projekt ein IT-Projekt ist. Und wenn die Personen nicht tech-savvy sind, das heißt sich mit Systemlandschaften und IT-Infrastruktur auskennen, dann wird dieses Projekt höchstwahrscheinlich auch gegen die Wand fahren. Ist auch so ein Fehler, der häufig gemacht wird, den ich häufig mitbekommen habe, dass wenn es ein CRM-Team in-house gibt, was auch das Projekt gemeinsam stemmt, aber keine technische Erfahrung da ist, keine technische Ansprechperson im Unternehmen ist, dann wird das Projekt auch deswegen scheitern, weil sich niemand wirklich mit den Systemen ausgekannt hat, mit der Dateninfrastruktur ausgekannt hat. Und wenn dann Drittsysteme angebunden werden sollen, da einfach nicht die richtigen Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, in so einem CRM-Projekt ist auch immer eine IT-Rolle wichtig oder dass das Unternehmen an sich tech-savvy ist. Und wenn diese beiden Faktoren gegeben sind, dann sage ich, dann kann man ein CRM-Projekt auch in-house selber stemmen. Das geht. Aber in den allermeisten Fällen, 80 bis 90%, ist so eine CRM-Implementierung oder CRM-Projektmigration mit einem Partner besser.
Ja, finde ich zwei sehr, sehr spannende Punkte, wo ich gerne jetzt nochmal reingehen würde. Und zwar aus Sicht des Unternehmens, die jetzt sich für HubSpot oder für ein ähnliches CRM-System entschieden haben. Ich schaue es mal aus der Perspektive HubSpot, weil wir ja HubSpot-Partner sind. Jetzt gibt es da die Möglichkeit, ein Onboarding zu machen, ist bei HubSpot ja auch verpflichtend, um die Plattform kennenzulernen. Und es gibt ein Implementierungsprojekt, was man nutzen kann bei einem Partner. Wenn ich jetzt aus der Sicht des Unternehmens bin, ist vielleicht ein kleineres Unternehmen auch, haben nicht so viel Kapazität. Wo siehst du dann oder wo ist der Unterschied zwischen einem Onboarding, was ich buchen kann, und einem Implementierungsprojekt? Das höre ich immer wieder als Frage, was vielen nicht so ganz klar ist im Vorhinein.
Guter Punkt. Kann man grundsätzlich erstmal so beantworten, dass ein Implementierungsprojekt immer auch operative Unterstützung liefert und ein Onboarding-Projekt eine reine beratende Leistung ist, eine rein begleitende Leistung ist. Das heißt, beispielsweise in einem Onboarding ist der Teil Change Management und Tool und Systemschulung der Kernpunkt eigentlich, der Kernmehrwert, den der Partner da liefert. Bei einem Implementierungsprojekt ist der Kernmehrwert, dass auch die ganze Projektplanung, Timeline, Meilensteinplanung der einzelnen Projektschritte, dass das auch alles beim Partner ist. Also es ist letztendlich eine Entscheidung dazu, was möchte ich an den Partner outsourcen und was möchte ich im Unternehmen behalten. In einer Implementierung, da sourced man die gesamte Verantwortung an den Partner aus, im positiven Sinne, denn der Partner kennt sich aus, was eine realistische Timeline ist, was realistische Meilensteine, was realistische Action-Items sind und kennt auch das System, das heißt, kann schneller Sachen implementieren und umsetzen, als das vielleicht unerfahrene Leute im Unternehmen machen können. Und wenn man dann das System einmal vorbereitet hat, der Partner das oder das beim Partner liegt, die Verantwortung, dann kann man sich auch in den meisten Fällen Da kommen wir gleich nochmal zu. Die Auswahl des Partners ist natürlich auch relevant, da kann man auch Fehler machen, aber generell, wenn man es in die Hand eines Partners gibt, kann man sich auch darauf verlassen, dass das Projekt erfolgreich ist und die Sachen, die geplant sind in der Projektplanung, auch ja, verantwortungsvoll durchgeführt werden, weil der Partner ja davon lebt. Wenn der Partner das schlecht macht, dann klar, dann wird es den Partner früher oder später nicht mehr geben. Wenn man das in-house macht und die ganze operative Durchführung, die Projektplanung und die Implementierung des Systems in-house liegt und dann nur das Onboarding mit dem Partner durchgeführt wird, dann muss man eben damit leben können, dass man auch mal in der heißen Phase des Projekts 3, 4 Stunden am Tag eine einzige Person damit beschäftigt, Tools einzurichten, Prozesse zu implementieren. Und dann wirklich sehr viel selbst operativ eingebunden ist und natürlich auch immer selbst die Timeline im Auge behalten muss, Stakeholder-Management betreiben muss, alle Leute immer an Bord haben muss. Und der Partner ist letztendlich eigentlich nur eine beratende Funktion, die begleitet und mit der man dann wöchentlich Gespräche hat, um den Fortschritt durchzusprechen. Und der Partner ist letztendlich der Coach, der von außen dann guckt, hey, 8 Wochen haben wir für das Projekt gedacht. Du hast jetzt in der ersten Woche deine Hausaufgaben gemacht oder du hast sie eben nicht gemacht. Wenn du das noch schaffen willst in der Zeit, dann achte jetzt unbedingt darauf, dass du das und das und das machst. Und dann gibt der Partner eben die Hausaufgaben auf und in der nächsten Woche wird dann wieder geschaut, wie war der Fortschritt. Man kann natürlich im Onboarding auch die eine oder andere Abkürzung mitgeben und sagen, hey, hier das Thema Reporting stell vielleicht erstmal hinten an. Oder wenn du jetzt ein System anbinden willst, dann bau vielleicht jetzt nicht selbst eine Schnittstelle, sondern nimm die native Integration, die es gibt, weil da kennt sich ein Partner natürlich sehr gut aus, was funktioniert nicht. Aber der Partner ist da nicht fürs Gesamtprojekt verantwortlich, für die gesamte Implementierung verantwortlich, sondern eigentlich nur ein Sparringspartner an der Seite und die Hauptverantwortung liegt in-house. Das ist so mein Take dazu bei der Entscheidung Implementierung versus Onboarding. Und ja, das vielleicht mal so zusammengefasst. Was denkst du dazu?
Ja, genau. Also ich wollte das jetzt nochmal einmal auch angerissen haben. Man kann vielleicht sagen, als Fehler, dass man sich nicht genügend Gedanken dazu macht im Vorhinein, wie viel kann ich denn in-house stemmen und was brauche ich von außen, von dem Partner. Viele denken oder sind sich dem nicht bewusst, was denn da an Projekt auf einen zukommt. Und wenn man dann eben kurzerhand sagt, ja, ich mache ein Onboarding, dann weiß ich doch alles. Man muss sich eben dem bewusst sein, was heißt es, ein Onboarding zu sein. Das ist dann einfach ein Coach, der am Spielfeldrand steht und einmal die Woche ein Training macht. Alles Weitere, was dann wirklich die Umsetzung betrifft, wie das ganze Projekt durchgeführt wird, auch die einzelnen Implementierungsschritte liegen dann beim Unternehmen selbst. Und das kann einfach ein Fehler sein, den man dann erst im Nachhinein wieder erkennt. Und das ist eben, ja, hast du gut zusammengefasst, als mein Take auch dazu, dass man sich einfach Gedanken machen sollte im Vorhinein, wie viel Unterstützung braucht man bei so einem Projekt.
Ist halt echt ein häufiger Fehler, dieses Erwartungsmanagement, ne? Man erwartet vielleicht, man sagt im Vorhinein, spricht immer wieder darüber her, ein Onboarding ist eine reine technische Begleitung mit Sparring und ein paar Abkürzungen, ein paar Vorlagen, ein bisschen Prozessen, die wir halt mitliefern, aber wir machen letztendlich nicht die eigentliche Implementierung und dann während des Projekts in den ersten Wochen stellt sich auf einmal heraus, wir haben gar keine Zeit jetzt intern, könnt ihr das mal bitte für uns machen? Dann steht der Partner blöd da, weil der hat natürlich seine Ressourcen und Kapazitäten ganz anders verplant. Das Unternehmen steht auch blöd da, weil das Projekt geht nicht voran. Und da ist es sehr, sehr wichtig, von Anfang an realistische Erwartungen ranzugehen. Können wir das in-house als Unternehmen jetzt stemmen in dieser Phase oder nicht? Das ist eigentlich die wichtige Frage. Ja. Vielleicht da, weil es gut passt, die Auswahl des Partners, ne? Gibt es viele Fehler, die gemacht werden können. Ich habe oft schon gehört, oh, wir haben uns für den falschen Partner entschieden. Wir waren unzufrieden mit dem Partner. Der Partner war eine Katastrophe. Das Projekt hat nicht funktioniert wegen dem Partner. Das ist also ein häufiger Fehler bei so einer CRM-Implementierung, der falsche Partner. Und um vielleicht mal die ersten beiden Gedanken dazu zu teilen, ist auf der einen Seite muss man überlegen, welchen Partner brauche ich für mein Projekt? Also ist es ein technisch anspruchsvolles Projekt? Bin ich ein Unternehmen, was viel komplizierte Systeminfrastruktur hat, viele verschiedene Datensilos und grundsätzlich auch ein größeres Unternehmen ist? Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch einen technischen Partner zu Rate zu ziehen. Es gibt nämlich in so einer Partnerlandschaft von einem Software-Tool, von einem CRM-Tool, ganz verschiedene Arten von Partnern. Das können kreative Partner sein, das können reine Verkaufspartner sein, das können Lösungspartner sein, aber auch innerhalb der Lösungspartner gibt es eher die Partner, die auf Prozesse und Strukturen und Workshops spezialisiert sind oder Partner, die eben wirklich auf das operative Doing und die Implementierung spezialisiert sind und auch die technische Einrichtung spezialisiert sind. Das heißt, wenn es ein größeres Projekt ist, erstmal alle Partner rausstreichen, die gar nicht wirklich techy sind, sondern vielleicht eher auf der kreativen oder konzeptionellen Ebene sind, die werden dann nicht weiterhelfen, wenn es um die Implementierung geht. Wenn es aber darum geht, im Vorhinein erstmal einen Zielzustand zu definieren und erstmal gewisse Prozesse zu schaffen und dann überhaupt erstmal zu gucken, okay, wollen wir jetzt ein CRM-System implementieren oder nicht, dann kann so ein kreativer Partner, ein konzeptioneller Partner, so ein Beratungspartner auch sinnvoll sein. Aber ja, wenn es eben komplettes Implementierungsprojekt ist mit viel Technik und mit vielen unterschiedlichen Gewerken auch, dann sollte es schon ein technisch versierter Lösungspartner sein. Und der zweite Punkt hier ist vielleicht der noch wichtig wäre zu sagen, die Größe des Partners, die muss auch hinhauen und die Kompetenz des Partners muss hinhauen. Also ich rate streng davon ab, mit Partnern zu arbeiten, die mit 10 CRM-Systemen gleichzeitig arbeiten und partnern und auf keines so richtig spezialisiert sind. Das heißt, du als Zuhörerin oder Zuhörer, wenn du dich dafür entschieden hast, die HubSpot CRM-Software zu implementieren, dann schau nach Partnern, die auch wirklich 100% Fokus auf die HubSpot-Plattform haben oder vielleicht 50%, aber ich finde es immer am besten, wenn sich ein Partner komplett in der Tiefe auskennt. Das war auch damals der Schritt, warum wir gesagt haben, wir gehen full auf HubSpot CRM-Projekte, weil wir eben selber gemerkt haben, es gibt so viele CRM-Systeme, das Thema CRM entwickelt sich immer weiter und um jetzt hier wirklich einen Mehrwert leisten zu können, fokussieren wir uns auf ein System im CRM-Bereich und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert und nur dadurch haben wir es auch geschafft, so erfolgreiche größere CRM-Implementierungen zu erreichen. Wenn man das auf 5 Tools verteilt, dann ist der Fokus jeweils nur 20% auf die HubSpot CRM-Software und ja, was das für so ein Projekt bedeuten kann, muss ich glaube ich nicht sagen. Das kann da dadurch sehr schnell gegen die Wand gefahren werden.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht da als Praxistipp jetzt noch dazu, wie finde ich denn den richtigen Partner? Also ich kenne jetzt, bei HubSpot gibt es ein Partnerportal, kann man auch schön filtern, welche Lösungen bietet der Partner an, wo hat er seine Expertise, welche Projekte führt er durch. Ich habe auch ein Bewertungssystem dahinter, kann schauen, wie zufrieden waren denn die vorherigen Unternehmen mit diesem Partner und in welchen Projekten haben sie stattgefunden. Und wenn man jetzt im HubSpot-Kosmos auch bleibt, wenn man einen Ansprechpartner bei HubSpot hat, auch die kennen natürlich die Partner immer und wissen auch, wer ist spezialisiert auf welche Themen und auch diejenigen können immer wieder Tipps geben, an welchen Partner kann man sich denn wenden und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, auch mal auf der Webseite des jeweiligen Partners zu schauen, was haben sie denn für Referenzen, was haben sie schon gemacht, wie sieht das Team aus, in welchen Funktionen sind denn die Teammitglieder, die der jeweilige Partner hat und ja auch, welche Bewertungen haben sie beispielsweise, gibt es ja auch verschiedenste Seiten, auf denen man schauen kann. Würdest du da dem noch was hinzufügen, wie man sich den besten Partner aussucht?
Ja, waren sehr gute Punkte dabei. Genau, Partnerverzeichnisse sind immer sehr wertvoll. Da kann man auch viele Referenzen und Kundenstimmen lesen und dann auch einfach mal auf den Partner zugehen und danach fragen, hey, könnt ihr uns mit 1, 2 Kunden aus unserer Branche verknüpfen, mit denen ihr schon gearbeitet habt? In der Regel, ich mache das sehr, sehr gerne. Ja, da die Partner sollten damit auch kein Problem haben. Wenn sie ein Problem damit haben, dann wäre das eher ein Indikator dafür, dass es vielleicht nicht der richtige Partner ist. Und denn so ein Austausch ist wichtig von einem CRM-Projekt, dass man mal mit 1, 2 Personen gesprochen hat, die mit diesem Partner schon Touchpoints hatten oder die auch davon berichten können, wie die Implementierung abgelaufen ist. Und ich würde hier vielleicht noch als einen Punkt ergänzen, gerade wenn es ein größeres Projekt wird, ja, und eine größere Organisation, größere CRM-Implementierung, dann ist es auch immer sehr, sehr gut, wenn der Partner einen Branchenfokus hat. Wir sagen zum Beispiel bei Sixon, wir spezialisieren uns auf 5 Branchen, die kann man an einer Hand abzählen. Das ist unser Fokusgebiet. Da sprechen wir die Sprache der Branche. Das ist einmal Recruiting, das sind Finanzen, das sind Immobilien, das sind erneuerbare Energien, also Renewables und dann Software, SaaS. Das sind 5 Branchen, die wir sehr, sehr gut kennen, wo wir jeweils mal mindestens 30 bis 50 Projekte in dieser Branche gemacht haben, wo wir die Sprache der Branche sprechen und wo wir gewisse vordefinierte Best Practices und Prozesse haben, wie man innerhalb dieser Branche die HubSpot-Plattform erfolgreich mit Mehrwert einsetzen kann und mit einem guten Return on Invest einsetzen kann. Und dieser Branchenfokus ist, denke ich, auch sehr gut. Und darauf kann man durchaus auch als Unternehmen achten, wenn man mit den Partnern spricht oder nach Partnern Ausschau hält. Gerade wenn es größere Projekte sind, dann vielleicht auch einen Partner zu wählen, der in der Branche versiert ist und auch die Sprache der Branche spricht.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Genau, also sollte Fokus auf das CRM-System haben und dann im Idealfall vielleicht auch noch auf meine Branche. Dann weiß man einfach, der Partner hat Erfahrung in den Themengebieten, in denen ich bin. Super, ja. Ich würde sagen, wir schauen einen Step nochmal weiter, wenn man den Partner ausgewählt hat. Wir kommen dann wirklich ins Implementierungsprojekt, haben da dann einige Challenges vor uns, erstellen einen Projektplan mit dem Partner. Welche Fehler hast du denn dir? Vielleicht hast du nochmal auf dem Notizblock noch 1, 2 Punkte, jetzt genau gemünzt auf dieses Implementierungsprojekt.
Ja, genau. Ich habe jetzt hier die klassischen Phasen, die wir auch in der letzten Podcast-Folge durchgegangen sind, wie so ein CRM-Implementierungsprojekt abläuft. Erstmal Konzeptionierung, dann Implementierung und dann Schulung. Danach habe ich das jetzt organisiert. Wichtig ist erstmal, bevor es in die konzeptionelle Phase geht, welche Art von Projektmanagement passt zu meinem Unternehmen? Ich habe häufig Fehler beobachtet, wir haben auch diese Fehler selber gemacht in 1, 2 Projekten, also wir haben da selber schmerzhaft lernen müssen, dass wir mit Unternehmen gestartet sind, die sehr, sehr agil und dynamisch gearbeitet haben und gar keinen wirklichen Anforderungskatalog definiert haben. Das, was du am Anfang angesprochen hast, diese Unternehmen sind nicht durch alle Abteilungen durchgegangen und haben alle Use Cases und Anforderungen runtergeschrieben, sondern die sind einfach ins Projekt gestartet, haben die Lizenz unterschrieben, haben den Partnervertrag unterschrieben und los geht's. Dann kannst du nicht mit einem Wasserfallprojektplan arbeiten normalerweise, weil es immer wieder während des Projekts neue Anforderungen geben wird und neue Ideen geben wird, die noch mit rein sollen, die dann natürlich den Projektplan und die Projekttimeline komplett sprengen. Das heißt, überlege dir, willst du ein agiles Projekt nach Scrum beispielsweise durchführen oder willst du ein Wasserfallprojekt durchführen? Und die Hilfestellung ist wirklich zu sagen, wenn wir einen klaren Anforderungskatalog haben für ein initiales Projekt mit klarem Scope und klarem Umfang, dann wird der mit dem Partner besprochen, dann wird da ein Projektplan draus gemacht und eine Projekttimeline draus gemacht, dann ist es ein Wasserfallprojekt. Dieses Projekt wird dann so durchgearbeitet und erst danach schaut man sich weitere Sachen an. Ja, in der zweiten Phase nach dem Rollout kann man dann die Weiterentwicklung angehen. Wenn man jetzt wirklich diesen Anforderungskatalog und den genauen Use Case Katalog noch nicht hat, dann kann man sich auch umschauen, ob es vielleicht einen Partner gibt, der Scrum zertifiziert ist, mit Projektleitern, die Scrum Master sind. Wir machen da selber auch gerade Weiterbildungen in-house, dass man einfach ein agiles Projekt managen kann, wo man in 4-Wochen-Sprints immer wieder neue Anforderungen und Use Cases mitbringt und diese dann in dem Ablauf umsetzt. Finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt bei dem Vermeiden von Fehlern oder häufige Fehler in Projekten, dass die eben scheitern, weil nicht die richtige Projektmanagement-Methode gewählt wurde. Und gibt es da von deiner Seite aus noch was zu ergänzen oder einen Gedanken dazu, Domi?
Also ja, es zielt wieder genau auf die Vorbereitung. Ich glaube, da kommt man ganz häufig wieder hin und auch die Timeline, die man damit bestimmt. Und damit hängt das Ganze ja zusammen, was du erwähnt hast, mit die HubSpot-Lizenz wird beispielsweise wird unterschrieben und direkt soll das Projekt starten und dann hat man auch gleich wieder eine Timeline, eine Deadline, die dann eingehalten werden soll. Bis dahin soll alles stehen. Und das sind solche Projekte, die können von vornherein eigentlich schon gar nicht funktionieren. Weil, ja, wer hat das Ganze bedacht? Wer hat die Timeline aufgestellt. Meistens jemand, der so ein Projekt noch nicht so häufig durchgeführt hat. Und das wollen wir, glaube ich, euch auch vermitteln damit, dass man sich die Zeit nehmen soll, um das Projekt vernünftig durchzuführen, um dann im Endeffekt auch das Beste aus dem neuen CRM-System rauszuholen. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Was mich im nächsten Schritt, ja, was ich an meinem eigenen Beispiel erfahren habe, ich habe in einem Unternehmen auch schon HubSpot mit erlebt, eingeführt, dass es eingeführt wird. Und da geht es ganz klar um die Umsetzung, wie kommt HubSpot dann zu den Mitarbeitenden? Das wäre jetzt mein nächster Punkt. Wie ist der Rollout im Unternehmen? Und wie wird dieser Plan, den wir vorher gemacht hat, umgesetzt, bis er hinkommt zu den Unter bis zu den, bis er hinkommt zu den Mitarbeitenden. Und da hatten wir im Unternehmen 80 bis 90 Mitarbeitende ungefähr einen ganz guten Plan, wie ich finde. Und so wird es ja auch bei uns, bei Sixon, durchgeführt. Und zwar, dass es einen Key-User gibt, einen Champion, der das CRM-System Projekt begleitet und der die Schnittstelle auch darstellt, dann zum Partner, der Schulungen bekommt, der ein Onboarding bekommt und der dann diese Implementierungsphase auch jederzeit begleitet. Und bei uns ist es so abgelaufen, dass dann aus jeder Abteilung wieder ein HubSpot Key User ernannt wurde und die dann auch wieder zu wöchentlichen oder im Beginn sogar zu mehrmals in der Woche zu Meetings zusammengekommen sind und dann ja, wieder die Wissensträger waren vom HubSpot-Champion oder vom CRM-Champion hin zu den Teams und dann in ihren Teams wieder wöchentliche Schulungen durchgeführt haben. Und nicht nur in die eine Richtung, sprich vom HubSpot oder CRM-Champion hin zum Team, sondern auch wieder andersrum, weil diejenigen, die dann damit arbeiten, entdecken dann ganz oft wieder Dinge, die sie erstmal nicht verstehen oder die nicht funktionieren. Und der CRM-Champion im Unternehmen weiß natürlich auch nicht immer alles, sondern gibt es dann wieder zurück zum Partner. Und so entsteht da ein guter Austausch, ein Fluss, damit von den Wissensträgern extern hin zu den Mitarbeitern der Datenfluss und der Informationsfluss da ist. Und das hat bei uns schon relativ gut funktioniert. Das heißt, wir haben diese Sessions immer durchgeführt. Und trotzdem muss ich sagen, hat man ja immer sein Daily Business als Key-User oder auch als Mitarbeitender in seiner Abteilung und hat dann vielleicht gar nicht die Kapazität dafür, sich dem zu widmen, den neuen Dingen. Und hat dann erstmal so, ja, erst eine kleine Abneigung vielleicht dagegen, das neue System zu nutzen, weil man sich dem auch sehr ausführlich widmen muss. Und erkennt noch gar nicht den Mehrwert, den man daraus zieht. Und deswegen ist es noch mal wichtiger, immer wieder darauf hinzuweisen und Best-Practice-Beispiele mitzugeben, als dieser Key-User, als der Partner in unserem Fall, dass es auch nachgehalten wird und dass diese Schulungen gemacht werden und dass es dann im Endeffekt so umgesetzt werden kann, den Mehrwert aufzeigen seinen Mitarbeitenden und dann effizient und effektiv gearbeitet werden kann, wenn das Projekt beendet ist, aber auch darüber hinaus in der Weiterentwicklung. Das ist so ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, das gesamte Unternehmen mitzunehmen, weil das System ein lebendiges System ist. Es lebt auch von den Mitarbeitenden und wie sie das System nutzen. Nur dann kann es erfolgreich sein. Und deswegen ist das ein Weg, wie wir ganz gut damit arbeiten, das System in dem Unternehmen so zu etablieren, wie sich das Unternehmen das wünscht. Genau, hast
Ja,
du.
der Schlüsselbegriff hier ist ja wirklich Change Management. Das gibt es ja sogar in der Theorie, in der akademischen Theorie, richtig als Organisationskultur, als festen Begriff Change Management. Wie schafft man es, in einer Organisation Neuerungen einzuführen? Und ein CRM-System ist nun mal ein kritisches System und da ist Change Management ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wir haben zum Beispiel auch hier einen richtigen großen Fehler mal gemacht. Wir haben so ein CRM-System implementiert und dann mit einem Mal der gesamten Organisation übergestülpt. Und das war wirklich ein heftiger Fehler. Daraus haben wir sehr, sehr viel gelernt, weil die Organisation war völlig überfordert damit. Es kamen wilde Fragen aus allen Bereichen. Es gab null Vorbereitung auf diesen Wechsel. Und letztendlich wäre das fast der Auslöser dafür geworden, dass das ganze Projekt, woran monatelang gearbeitet wurde, nur deswegen an die Wand gefahren ist, dass man keinen ordentlichen Change-Management-Prozess hatte. Und wie wir heute an solche CRM-Projekte rangehen, ist mit einem klaren Change-Management-Plan. Es gibt einen Workshop, wo die gesamte Organisation schon mal zusammengebracht wird und alle Nutzer, die später auch im Bereich CRM relevant sind und damit arbeiten werden, auch mit dem CRM-System, die werden schon mal herangeholt, denen wird einfach mal gezeigt, ganz High-Level, hey, das hier ist CRM und das hier ist eine CRM-Software und das hier ist beispielsweise HubSpot. So funktioniert das. Das sind ungefähr die Funktionen. Und ihr könnt euch schon mal darauf freuen und vorbereiten. Es wird da in den nächsten Wochen oder Monaten was auf euch zukommen und das wird Spaß machen. Das wird eine gute Sache. Und dann schon mal einen kleinen Samen auch sehen in den Köpfen von den Leuten. Und dann arbeiten wir genau, wie du gesagt hast, mit Key-Usern, mit First Movern, mit Early Adoptern und dann erst die Late Adopter. Also es gibt durch die Organisation hindurch werden Key User ausgebildet, die dann auch in der Organisation den Wissenstransfer durchführen können, die in der Organisation Ansprechpartner sind. Einfach psychologisch wichtig, dass man nicht immer zu einem externen Partner rennen muss. Und dann gibt es so diese First Mover, die da schon mitmachen in der Schulungsrunde. Dann gibt es die Early Adopter, die sowieso schon eine sehr, sehr große Bereitschaft für Change mitbringen, die dann schon von sich aus kommen und sagen, hey, ich will jetzt mal hier was wissen, was habt ihr da Cooles gemacht, kann ich mal mit reingucken? Und das sind, wenn man die dann hat, das sind die Schlüsselfunktionen. Weil da kann der Partner noch so gut sein, wenn die Organisation, wenn dieses Change Management gut gemacht ist und die ersten Early Adopter da reinkommen, dann wird das schon automatisch dazu führen, dass die auch die gesamte Organisation dann dazu ermutigen und motiviert bekommen, auch mit dem neuen System zu arbeiten. Dann muss man gar nicht mehr das irgendwie top-down und mit Zwang ausrollen, sondern dann diese Early Adopter, die sind wirklich die Schlüssel, das sind die Schlüsselpersonen, weil das sind dann meistens schon mehrere und die sind gut vernetzt in dem Unternehmen und die können dann den eigentlichen Rollout in der Organisation richtig gut begleiten. Kennen vielleicht das System jetzt nicht in der Tiefe, aber sind viel in Gesprächen und haben einfach auch Bock darauf, das voranzubringen. Und sobald man die dann abgeholt hat, dann wird es auch ein erfolgreiches CRM-Projekt.
Ja, kann ich auf jeden Fall so auch aus der Praxis bestätigen, als es bei uns eingeführt wurde. Da war dann in der Mittagspause schon HubSpot das Thema und man hat darüber gesprochen, hey, ich habe mich ein bisschen rumgeklickt und habe da was gefunden, was ein cooler Prozess sein kann. Und dann haben sie sich wirklich schon damit auseinandergesetzt und dann natürlich schon mit diesen Fragen auch, hey, da habe ich gesehen, da könnte man einen Prozess einführen. Dann zum Key-User gegangen und so war das Ganze natürlich lebendig und das ganze Unternehmen hat dann schon so miteinander gesprochen drüber und das ganze System wurde lebendig gemacht innerhalb der Mitarbeitenden. Ja.
Sehr, sehr cool. Ja, vielleicht abschließend habe ich hier noch mal einen Punkt aus dem Implementierungsbereich auch. Fehler, die mir häufig untergekommen sind, kannst du gerne auch gleich noch mal was zu sagen. Ich habe hier noch zwei sehr häufige Punkte da mitgebracht, und zwar einmal das Thema Datenschutz, DSGVO, Double Opt-in. Das ist so ein Thema, wo ich sehr häufig auch gesehen habe, dass Fehler gemacht wurden oder dass kein gutes Konzept da war und auch kein gutes Verständnis von Datensicherheit und Datenschutz. Und das zweite ist dann das Thema Datenimport auch nochmal, Umgang mit Daten. Also ich glaube, Umgang mit Daten, Datenimport, da hast du schon vorhin ganz richtig gesagt, dass man das wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Hier vor allem Fehler, die mir aufgefallen sind oder Fehler, die häufig gemacht wurden, ist, dass die eigene Datenlandschaft zu leicht auf die leichte Schulter genommen wird. Das heißt, es wird gesagt, ja, unsere Daten passen schon alle, die sind schon alle richtig, wir hauen die jetzt erstmal alle ins CRM rein und das wird schon passen. Und was dann häufig passiert ist, dass die Unternehmen ihre Datensätze hochgeladen haben, meistens ohne uns in einem Onboarding beispielsweise, selbstverantwortlich ihre Daten gemanagt und dann hochgeladen haben, und dann waren da vielleicht 5000 Datensätze drin und dann wurde damit einfach mal die erste E-Mail rausgeschickt. Klar, man will möglichst Quick Wins haben, man schickt den ersten Newsletter dann mal raus oder man aktiviert die erste Marketing Automation und auf einmal streikt das System, die Plattform im Marketing, das E-Mail-Marketing-Tool schaltet erstmal ab, weil 50% der Daten waren Hard Bounces, das heißt ungültige Datensätze, E-Mail-Adressen, die gar nicht mehr existieren. Und was machen diese CRM-Systeme, diese E-Mail-Marketing-Tools? Die setzen dich erstmal auf eine schwarze Liste, weil du läufst ja über die Versandserver des Unternehmens und das ist natürlich schlecht für alle Unternehmen, die noch auf diesem Server mitlaufen und wo auch die Marketing-E-Mails rausgeschickt werden, weil dann wird auf einmal die IP-Adresse dieses Servers als gefährlich oder als Scam eingestuft und dann landen auf einmal da alle E-Mails im Spam oder werden gar nicht erst zugestellt. Deswegen seriöse E-Mail-Marketing, seriöse CRM-Plattformen, die wollen sowas nicht, dass da irgendwie Datenmüll drin ist und dass mit diesem Datenmüll gearbeitet wird. Und von daher ist es ein häufiger Fehler, den ich einfach mal noch teilen wollte, die Daten vorher nicht ordentlich aufzuräumen oder da auch stiefmütterlich zu sein und Dubletten prüfen. Das kann man dann auch im System, wenn der Import stattgefunden hat, auch im System machen. Aber dieses Thema Datenkonsolidierung und Datenprüfung, Datencheck im Vorhinein, das sollte man tatsächlich außerhalb des Systems machen. Da gibt es Tools dafür, um auch im Vorhinein schon die E-Mail-Adressen und die Kontaktdatensätze rauszufiltern, die gar nicht mehr existieren, weil sie das Unternehmen gewechselt haben oder gar nicht mehr da sind.
Ja, sehr, sehr wichtig im Vorhinein das Ganze zu checken, damit eben solche Sachen nicht passieren. Ja, das ist tatsächlich auch schon häufiger passiert.
Ja. Datenschutz, ne? Auch sehr, sehr wichtiges Thema.
Datensicherheit.
Genau. Wir werden ja dazu in der nächsten Folge auch nochmal individuell sprechen, was es zum Thema Datensicherheit und Datenschutz zu beachten gibt. Aber hier vielleicht noch so als letzter, abschließender, häufiger Fehler, den ich mitgebracht habe, den ich beobachtet habe oder den ich selber gemacht habe in Projekten, dass man keinen guten Double Opt-in-Prozess eingerichtet hat. Denn diese Systeme, CRM-Systeme bei einer CRM-Implementierung, die haben meistens eine Einstellung, die heißt Datenschutz oder Double Opt-in, die wird aktiviert und dann läuft die einfach mal dumm durch. Ja? Das heißt, das wird aktiviert, es wird eine Double Opt-in-E-Mail hinterlegt und die wird dann an alle neuen Kontakte gesendet, die ins System kommen. Großer, großer Fehler. Stell dir mal vor, du aktivierst den Double Opt-in, lädst dann alle Kontakte rein und auf einmal kriegen die aus dem neuen System alle eine Double Opt-in-E-Mail, obwohl sie es im alten System ja auch schon bekommen haben. Das heißt, das ist ein ganz großer Fehler Nummer eins, hier im Vorhinein zu schauen, welche haben schon Double Opt-in, welche Einstellungen gibt das System, kann ich Kontakte hochladen, ohne dass sie Double Opt-in-E-Mail nochmal bekommen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann Fehler Nummer zwei, wie sieht diese Double Opt-in-E-Mail aus? Das heißt, vom Styling her ist da mein Branding hinterlegt. Habe ich auch schon ganz verrückte Sachen gesehen oder gehört, dass dann irgendwie noch HubSpot-Branding drin war und dann haben sich die Kontakte alle gewundert, hey, warum kriege ich jetzt hier E-Mails von HubSpot? Ganz, ganz kritisches Thema, wenn es um Datenschutz und Double Opt-in geht, dass man da einfach drauf achtet, auch bei hohen Datenmengen den Double Opt-in oder diese E-Mail nochmal zu individualisieren, vielleicht für bestehende Kontakte eine andere E-Mail zu verwenden als für neue Kontakte, die ins System kommen, auch für deutschsprachige und englischsprachige Kontakte vielleicht nochmal zu unterscheiden. DSGVO ist natürlich nur innerhalb der EU ein Thema, aber auch innerhalb der EU gibt es unterschiedliche Sprachen und von daher, ja, denke ich, ist das da sehr, sehr wichtig, nicht einfach die Datenschutzeinstellungen zu aktivieren und dann sich zu denken, das wird schon alles passen, sondern da auch nochmal genauer hinzuschauen und solche häufigen Fehler auch zu vermeiden.
Ja, ich merke schon, kommst da richtig in Fahrt schon mit DSGVO, ist ein wichtiges Thema und deswegen widmen wir uns, hast du schon gesagt, in der nächsten Folge auch darum. Deswegen ist ein großes Thema, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ist oft kein beliebtes Thema, aber es ist eben, wie gesagt, sehr, sehr wichtig und deswegen eine extra Folge, der wir uns widmen. Nächste Folge. Genau. Ich glaube, wir kommen so langsam dem Ende zu. Die Fehler haben wir durch. Hast du noch was auf dem Zettel?
Von mir aus nichts mehr. Ich denke, wir haben viele Fehler besprochen, die man machen kann bei so einem CRM-Projekt. Hoffe natürlich, dass das den Zuhörerinnen und Zuhörern gefällt. Ich finde auch hier ganz, ganz spannend, teilt mal eure Fehler mit uns, also Fehler, die ihr im CRM-Projekt gemacht habt und Learnings, die ihr daraus gezogen habt. Wäre mega, wenn ihr uns die schreibt. Können wir dann auch mal in einer User-Folge hier mit aufnehmen und nochmal diskutieren. Immer ein sehr spannendes Thema, denn aus Fehlern lernt man am besten. Und damit würde ich sagen, Domi, danke für die Episode. Genau. War spannend.
Ich würde noch ergänzen. Schreiben gerne. Wir haben Instagram, SixOnDigital, Facebook, SixOnDigital. Da könnt ihr uns auf jeden Fall immer schreiben, auch Feedback geben und eben Fragen schicken. Das nur als Ergänzung. Und genau, ich hoffe, wir konnten einige oder konnten euch vor einigen Fehlern schon mal bewahren. Und freuen uns dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, würde ich sagen.